Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
Servus, Grüezi und Hallo, ihr Lieben. Ich bin Linda Achtermann und ihr seid wieder in eurem Lieblingsgewerkschaftsjugend-Podcast gelandet. So ein Zufall. Und ich freue mich so sehr, dass ich auch nach der letzten Folge hier nicht alleine im Studio sitze, sondern ich bin in dieser Folge nicht alleine. Vor mir sitzt mein Lieblingsgewerkschaftssekretär Florian Stenzel vom Ressort Junge IG Metall und Studierende ist auch da. Sag mal, hi.
Hallo, Linda.
Na, wie geht's dir?
Gut. Ja? Freue mich mal wieder hier zu sein.
Ja.
Wir waren ja noch nie echt im Studio, deswegen ist es nochmal eine ganz andere Erfahrung einfach.
Es ist wirklich eine ganz andere Erfahrung, es ist schon ein bisschen aufregend auch.
Ja, und es ist sehr warm hier drin, aber das muss die Leute nicht interessieren.
Nee, wir heizen halt, es ist ja schon Herbst, November, es ist schon November, richtig, ganz genau. Und ich freue mich auch, dass du jetzt wieder hergekommen bist, obwohl ja dein letzter Besuch in Berlin relativ turbulent verlaufen ist, ne?
Ich war letzte Woche ja erst da und das war zu diesem großen Herbststurm. Die haben doch alle Namen, ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß.
Der hatte einen ganz, ganz tollen Namen.
Linda?
Nee. Ignaz.
Ignaz, also der Herbststurm Ignaz war da und alle meinten, alle fahr auf keinen Fall mehr nach Hause. Aber ich dachte, wenn der Zug fährt, dann fahre ich einfach. Und ich musste mehrmals umsteigen, weil Züge ausgefallen sind. Und dann ist es mir tatsächlich passiert, dass ich meinen Koffer in dem einen Zug habe stehen lassen, weil ich drin war und dann habe ich gemerkt, das ist der falsche, dann bin ich wieder rausgehüpft.
Ja.
Hab aber meinen Koffer drin stehen lassen, weil ich telefoniert habe.
Unglaublich.
Und dann kam es zu der Situation, dass mein Koffer auf dem gleichen Gleis, wie ich gefahren bin, im Zug hinterher, weil die sind sozusagen der Zug, in dem mein Koffer stand, ist nach Göttingen gefahren und der Zug, in dem ich war, auch.
Also der ist dir einfach hinterhergefahren?
Nee, vor mir gefahren.
Ach, du bist hinterhergefahren.
Und dann habe ich zum Zugpersonal gemeint, Alter, mein Koffer ist in dem Zug vorne drin, können wir da irgendwas machen?
Wie haben die reagiert?
Die waren wirklich, also ich dachte auch, die sagen jetzt zusammen, was ist mit dir kaputt, aber das war für die jetzt nichts Besonderes.
Okay.
Und die haben dann angerufen und dann ist rausgekommen, dass mein Zug, in dem ich war, der Zug, in dem mein Koffer ist, überholt hat. Und dann habe ich in Göttingen einfach wieder in Empfang genommen. Das war eine Meisterleistung.
Also vom Verlieren bis zum Wiederholen.
Man kann die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, warum verlierst du deinen Koffer in einem Zug? Aber dann, finde ich, ist es wieder ausgeglichen, weil ich ihn wiederbekommen habe am gleichen Tag. Und ich finde, das ist eigentlich gut.
Ja, man kann sich nicht mehr wünschen, glaube ich, wenn man schon bei einem Herbststurm, der ja wirklich mehrere Linien komplett lahmgelegt hat. Also ich habe von mehreren Leuten auf Instagram gesehen, dass die irgendwo hängen und nicht weiterkommen. Und war deswegen sehr begeistert davon, dass du es überhaupt nach Hause geschafft hast. Und dann noch diese Story
dann
dazu.
Dann noch meinen Koffer verloren wiederbekommen. Also also danke nochmal. Vielleicht gibt es ja auch Kolleginnen von der EVG oder so, die zuhören.
Oh.
Ich weiß auch nicht mehr, wie die Kollegin heißt, die mir da geholfen hat. Aber die war sehr unaufgeregt und hat wirklich alles in Bewegung gesetzt, dass ich meinen Koffer wiederbekomme. Das war wirklich top. Also, falls Sie jemand kennt, sag ich bitte mal viele Grüße und danke.
Sehr gut.
Ja, und wie ist bei dir so die Lage?
Ja, also prinzipiell doch gut, aber ich muss sagen, ich befinde mich in so einem kleinen Tief. Ich habe jetzt gerade eine Serie beendet und jetzt weiß ich nicht so richtig, was ich weiter gucken soll. Kennst du das?
Ja, aber ich gucke nicht so viel Serien, muss ich ehrlich zugeben, aber ich weiß schon, wie es ist, wenn die aufhört. Es ist wie wenn ein Urlaub vorbei ist, so ein bisschen. Man sehnt sich so zurück in diese gewohnte Umgebung. So lange war.
Ja, wobei das bei der Serie jetzt, aber ja, man möchte irgendwie auch weiter noch Zeit mit den Charakteren verbringen. Das war Squid Game, heißt das. Mhm. Das ist ein schwieriger Name, aber es ist eine ganz tolle Serie. Hast du die gesehen?
Nee, ich muss sagen, mir ist manchmal zu viel Blut, glaube ich, da drin. Ich habe Haus des Geldes, habe ich geguckt, und da musste ich bei diesen Szenen, wo die sich immer operieren, habe ich immer weggeguckt, weil das irgendwie, und ich stehe nicht so auf dieses Rumgeballere irgendwie.
Das kann ich verstehen. Grundsätzlich, aber die Serie hat einen total tollen Hintergrund. Rein gesellschaftskritisch ist die schon mal sehr, sehr interessant. Und dann hat die auch noch was mit Gewerkschaften zu tun tatsächlich.
Also nicht nur Rumgeballer, sondern auch...
Auch Inhalt. Inhalt, ja.
Erzähl mal was.
Das machen wir gleich.
Hast du da was vorbereitet?
Da habe ich was vorbereitet. Erstmal wollen wir aber erst nochmal sagen, was es so gibt noch heute in der Folge, bevor ich jetzt hier über Squid Game komplett aushole, oder?
Ja, also reden wir gleich über Squid Game mal eine Runde.
Ja.
Und dann würde ich noch ein paar Sachen zum Thema Regierungsbildung sagen. Wir sind ja gerade in Berlin und es wird hier gerade um die Ecke sozusagen eine neue Regierung gerade verhandelt.
Ja.
Und da gab es ein paar Entwicklungen in der letzten Zeit, die für uns Gewerkschaftsjugend auch wirklich spannend sind.
Mhm.
Da können wir nochmal drauf gucken.
Ja.
Und dann haben wir ja den Aktionstag, der stattgefunden hat, aber wenn wir jetzt uns gerade unterhalten, das übermorgen stattfindet.
Ja.
Da hören wir auch noch was von.
Richtig, genau. Da landet dann nämlich die Nachberichterstattung wie durch Zauberhand dann später hier im Podcast. Und Genau, wir machen einen Dreiklang. Also erstmal Popkulturwissen, Aktuelles aus dem politischen Berlin und dann geht's ab zum Aktionstag. Mhm. Ja, machen wir.
Auf geht's.
So, wir sprechen jetzt über Squid Game. Ja?
Squid Game, ja.
Bist du bereit?
Mhm.
Erstmal die Hard Facts vorab. Das ist tatsächlich die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Und zwar hat die in ihrem ersten Monat haben die 111 Millionen Menschen geguckt. Und was ich total krass fand, die hat irgendwie eine Produktionskosten von 2,4 Millionen gehabt und einen Umsatz aber eingespielt, auch von so Neuabonnenten und so, von 900 Millionen.
Das ist schon echt, das ist schon einiges.
Oder? Ich finde das echt krass. Und auch die Aktie, auch nochmal nice to know, wenn ihr in der nächsten Kneipe sitzt und euch über diese Serie unterhaltet, das weiß bestimmt auch nicht jeder. Nach dem Serienstart ist die Aktie von Netflix um 12 Prozentpunkte direkt gestiegen.
Hm. Freut mich für Netflix, wobei ich heute gelesen habe sogar, dass der Typ, der die Serie erfunden hat, hat ja gesagt, dass er eigentlich fast nichts von der Kohle sieht. Steckt alles Netflix ein.
Ah, oh, fuck. Hm. Ja, es wird jetzt auch irgendwie, naja, es wird jetzt auch nicht so richtig wohliger. Also, weißt du denn so ungefähr, worum es geht?
Ich weiß, es geht darum, dass Menschen spielen Kinderspiele. So, der Fuchs geht um. Kennst du, der Fuchs geht um?
Ich kenne, der Plumpsack geht um. Ist das das Gleiche?
Ja, das Gleiche. Und der legt dir dann was hinter den Rücken.
Ja, das ist der Plumpsack.
Mhm. Und wenn du merkst, es hinterm Rücken, dann musst du halt rennen. Aber wenn du vorher dich umdrehst, dann bist du der Fuchs. Und wenn du das bei Squid Game gemacht hättest, wirst du erschossen worden. Okay, aber warum machen die da mit? Also, wenn du am Ende zum Leben und Tod gehst, das machst du ja nicht einfach so.
Nee, das stimmt. Das ist, weil die alle bis zum Bersten verschuldet sind, eigentlich. Der Hauptcharakter ist auch Gewerkschafter, das würde dich interessieren. Mhm. Der hat seinen Betrieb bestreikt mit seinen Kolleginnen und Kollegen und die wurden dann nach dem Streik verklagt, weil die ja Umsatzeinbußen hatten quasi. Das geht in Südkorea, das ist tatsächlich so. Dann sind da Leute dabei, die sind aus Nordkorea geflohen, die mussten einen Schlepper bezahlen, damit sie da überhaupt wegkommen. Und einer hat sich verspekuliert. Und das mit den Gewerkschaften, das ist tatsächlich so, da reden wir gleich drüber. Und das mit den Privatschulden ist tatsächlich in Südkorea auch ein Riesenproblem. Und auch ein deutlich höheres Problem als überall sonst auf der Welt tatsächlich. Und zwar, prinzipiell haben die in Südkorea so gut wie gar keinen Sozialstaat. Bildung kostet. So, Universitäten gibt es da nicht umsonst. Die Lebenshaltungskosten sind unglaublich hoch und auch das Wohnen in der Stadt ist eigentlich gar nicht zu bezahlen. Deswegen müssen die Leute für alles, was sie irgendwie brauchen, um auch gesellschaftlich irgendwie voranzukommen und ihr Leben zu leben, Geld bezahlen und nehmen dann Kredite auf und können die irgendwann nicht mehr zurückzahlen. Interessanterweise hat Südkorea auch die vierthöchste Suizidrate auf der ganzen Welt, also ist auf Platz 4 der meisten Suizide. Und bei den Privatschulden ist es so, dass sich die angehäuften Privatschulden im Jahr auf 1,5 Billionen, das sind nicht Milliarden, sondern Billionen, das sind nochmal, wie viele Milliarden sind das, haben wir gerade geklärt?
1000.
1000, ne? Also ganz, ganz viel. Was? Warum guckst du da
ganz,
so?
Ganz, ganz viel.
Es ist doch wirklich ganz viel. Kannst du dir vorstellen, wie viel 1,5 Billionen sind? Wie viel das ist? Kannst du dir das vorstellen?
Nee, das ist wirklich richtig viel.
Ja, sag ich doch. Und du lachst über mich.
Nee, hast recht.
Ja.
Man muss es ja auch plastisch darstellen.
Ja, man muss es auch plastisch darstellen. Und noch viel eindrücklicher stellt es eigentlich auch dar, dass das sogar mehr als die insgesamte Wirtschaftsleistung des ganzen Landes einfach ist. Das ist erstmal das Grundproblem, was diese Gesellschaft hat. Und deswegen sind Leute auch relativ anfällig zu sagen, wenn dann jemand auf die zukommt und sagt, ey, du hast jetzt hier die Möglichkeit, nur Kinderspiele zu spielen. Es geht zwar um Leben oder Tod, aber es sind nur Kinderspiele und dann kannst du all deine Schulden bezahlen und hast dann noch ein sehr, sehr gutes Leben. Da schlagen die meisten dann ein und sagen, komm, das machen wir auch.
Okay, du hast jetzt gesagt, dass also der ist Gewerkschafter, auch im Film wird gezeigt, dass der, oder in der Serie wird gezeigt, dass der Gewerkschafter ist.
Genau, das kommt so ein bisschen versteckt raus, das sieht man vielleicht auch nicht auf den ersten Blick. Der ist halt so ein gebrochener Mann. Und hat dann im Laufe der Serie irgendwann so Backflashes, wo man dann den Streik sieht und die Polizei, die da den Streik niederprügelt. Und jetzt deutlicher in der Serie ist eigentlich, dass sein bester Freund stirbt auch bei diesem Streik. Und daran zerbricht er so ein bisschen. Und es kommt dann so hintenrum raus, dass er auch noch verklagt wurde. Besonders, wenn man sich mit der Background-Story beschäftigt, weil das geht auf einen Streik zurück, den es tatsächlich gab. Nämlich 2009 beim Autohersteller SsangYong Motors.
Mhm.
Das war ein 77-tägiger Streik und die haben angefangen zu streiken, weil knapp die Hälfte der Belegschaft sollte einfach entlassen werden. Es kam dadurch, weil das mehrmals verkauft wurde, das Unternehmen. Und auch in echt hat die Polizei diesen Streik brutal niedergeprügelt. Und danach wurden dann die Leute, die den Streik angezettelt haben, auf 9 Millionen, das stimmt jetzt aber, 9 Millionen Dollar verklagt, die dann insgesamt abzahlen mussten. Mhm. Und naja, so im Nachgang haben sich dann in Verbindung mit dieser Klage um 9 Millionen Dollar, weil sie das alle nicht bezahlen konnten, insgesamt 43 Menschen tatsächlich selber das Leben genommen. Also entweder direkt Beteiligte oder Leute aus den Familien, weil die da einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben. Und das ist tatsächlich so.
Krass.
Das ist echt krass.
Heftig, wenn du überlegst, wie oft wir Warnstreiks oder Streiks anzetteln. Streiks machen wir recht selten, aber Warnstreiks sind ja schon an der Tagesordnung, dass du dir da nie Gedanken machst, dass dein Unternehmen danach kommt und sagt, hier, pass mal auf, du hast jetzt einen Produktionsausfall von 10 Millionen Euro verursacht. Jetzt legen wir das mal auf alle um, die vor dem Tor gestanden haben. Das finde ich schon heftig. Und da sieht man auch, wie wichtig es eigentlich ist, dass du, also wie wichtig es ist für Gewerkschaften oder auch für unser Handeln, dass du in einem Staat lebst, der so weit liberal ist, dass er sowas zulässt überhaupt, dass man streiken kann. Wir haben das ja im Grundgesetz im Endeffekt veranlagt, dass es Streikrecht gibt. Hm. Südkorea hat das ja offenbar nicht, wie du es erzählst.
Nein.
Und wirkt für mich auch so, als ob es da nie so eine richtige Arbeiterbewegung oder irgendwas wahrscheinlich auch gegeben hat wie bei uns. Weil bei uns sind das ja alles Prozesse gewesen, die über 100, 150 Jahre dann eingependelt haben. Wir hatten ja am Anfang im Endeffekt ähnliche Situationen in Deutschland, dass die Arbeit des Streiks und Arbeiterinnen und Arbeiter niedergeschossen wurden. Und irgendwann hat der Staat dann Gesetze geschaffen, dass es nicht mehr geht. Und das ist halt, finde ich, heftig und zeigt auch hin und wieder mal, ich will nicht sagen, wie privilegiert wir hier sind, aber wie wichtig es einfach ist, dass es diese Regeln gibt. Weil privilegiert bedeutet, wir hätten das, finde ich, nicht verdient. Das haben wir schon verdient, weil es erkämpft wurde. Aber es ist trotzdem heftig zu sehen, wie das in anderen Ländern abgeht. Also, dass du verklagt wirst für einen Streik auf den Produktionsausfall, den du ja mit Absicht herbeigeführt hast. Und es macht ja gar keinen Sinn zu streiken.
Ja.
Finde ich echt heftig.
Also es ist vielleicht auch, sind wir jetzt gerade dabei, wo so die Arbeiterbewegung in Südkorea komplett in Gang kommt jetzt auch, weil Süd- und Nordkorea, das ist ja alles noch gar nicht so alt. Ich glaube, es gibt seit 1953, gibt es eigentlich auch erst Südkorea. Und mit dem Hintergrund, dass halt Nordkorea immer von Russland so ein bisschen unterstützt wurde und Südkorea von Amerika, gab es halt, genauso wie in Amerika, hat es die Arbeiterbewegung ja auch schwer. Da wird ja auch immer sofort, wenn Gewerkschaften auf den Plan kommen, gesagt, oh, das ist Kommunismus, Leute, das können wir gar nicht erst machen. Das ist in Südkorea genau das Gleiche. Der Chef von Samsung hat gesagt, also der Samsung gegründet hat damals, ich kann immer die Namen nicht aussprechen, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich mache es einfach nicht, bevor es peinlich wird und ich das falsch sage. Der hat ist ganz berühmt für den Satz, es wird nur über seine Leiche Gewerkschaften bei Samsung geben. So. Mhm. Und das beschreibt den ganzen Stil in so Großkonzernen schon recht gut. Und aktuell ist es aber interessanterweise so, ich habe jetzt vorher das schon immer angedeutet, dass das in Südkorea wurde diese Serie echt anders aufgenommen. Das ist bei anderen Netflix-Produktionen im Übrigen auch so, die aus Südkorea kommen. Die sind relativ oft sehr gesellschaftskritisch und das finden alle da auch immer gut, weil es gibt auch echt viel zu kritisieren. Und jetzt gerade waren Mitte Oktober, ich glaube, 16.000 Menschen in Seoul auf der Straße, auch Gewerkschafter, die für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen sind. Darüber wurde international kaum berichtet. Und die haben sich auch diesem Stil der Serie bedient und haben sich dann so angezogen, wie da Leute eben verkleidet sind in dieser Serie. Und anfangs hat man halt gesagt, gut, das wird jetzt irgendwie nicht so viel ändern. Das haben auch bekannte Gewerkschafter, das kann man nachlesen, steht alles im Internet, gesagt, das ist schon alles schön und gut, dass wir da jetzt eine Serie drüber machen und alle sehen das und so. Aber es wird sich nicht ändern. Und jetzt vielleicht aber doch. Da muss man jetzt einfach dranbleiben und gucken, was passiert. Also wie sich das ausspielt, dass mal 16.000 Menschen da so spontan auf die Straße gehen, ist da jetzt auch nicht alltäglich sowas.
Ja, spannend und irgendwie aber auch traurig, dass es kaum jemand weiß, was da für eine krasse Story eigentlich hinten dran steckt.
Voll.
Das ist ja eigentlich, also die erfolgreichste Netflix-Serie eigentlich genau unsere Themen sind.
Ist krass, oder?
Als IG Metall-Jugend ja am Ende auch den ganzen Tag.
Und ich kann nur eine Guck-Empfehlung aussprechen. Auch für dich, man kann auch zwischendurch weggucken, wenn Leute erschossen werden. Das ist nicht immer super blutig. Und es lohnt sich tatsächlich, es gibt sehr viel dazu zu lesen und es ist sehr interessant.
Mit dem Hintergrundwissen überlege ich es mir vielleicht.
Sehr gut. So, nachdem wir das geklärt haben, kommen wir doch jetzt zum nächsten Thema, oder? Aktuelles aus dem politischen Berlin. Und wir nehmen ja jetzt auf, das haben wir vorhin schon angekündigt, vor dem Aktionstag und einen Tag tatsächlich nach der ersten konstituierenden Sitzung des Bundestages, des neuen Deutschen Bundestages. Und in dieser Woche starten auch die Koalitionsverhandlungen der Ampelkoalition. Und jetzt Frage an dich, Florian, bist du schon aufgeregt?
Geht so, warum?
Naja, wir haben ja ordentlich, das ist eigentlich eine berechtigte Frage, aber wir waren ja dabei. Wir haben ja eigentlich den Sommer über ordentlich Druck gemacht und haben viel dafür getan, um unsere Forderungen der Gewerkschaftsjugend jetzt so bis in die Koalitionsverhandlungen ja auch reinzutragen. Und jetzt sind die Koalitionsverhandlungen da. Und ich frage mich, what's happening now?
Momentan finden ja gerade statt die Koalitionsverhandlungen, eigentlich direkt um die Ecke hier in Berlin.
Also ja, wir können winken quasi.
Können eigentlich rüberwinken, genau. Und es verhandeln SPD, FDP und Grüne.
Genau, die Ampelkoalition.
Die Ampelkoalition. Und die haben, bevor sie damit angefangen haben zu verhandeln, sondiert. Also erstmal so geguckt, dann kommt man irgendwie.
Sich abgecheckt.
Bisschen abgecheckt.
Beschnüffelt.
Genau, beschnüffelt, kommt man zusammen. Und haben sie gesagt, ja, machen wir. Lass uns weiter verhandeln. Und vorher haben sie halt so ein Sondierungspapier geschrieben.
Ja, genau. Und als das rausgekommen ist, was, da warst du aber aufgeregt dann wenigstens.
Da war ich aufgeregt. Ich habe es dann gelesen, dachte, okay, hoffentlich steht die umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie drin oder hoffentlich steht was zum Thema duales Studium drin. Das waren ja unsere Themen, die wir nach vorne gepusht haben. Und ich muss sagen, ich war ziemlich enttäuscht.
Weil es stand halt so nicht drin.
Es stehen viele gute Sachen auch drin, muss man sagen. Mhm. Aber gerade das Thema umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie war gar kein Thema. Stattdessen stand da was drin, wir wollen eine Exzellenzinitiative berufliche Bildung auf den Weg bringen.
Exzellenzinitiative, da geht es mir da durch Mark und Bein, wie man so schön sagt. Weil das ist ja ein richtiges FDP-Wort, oder?
Das klingt einigermaßen neoliberal, weil Exzellenz kennt man ja von den Universitäten und Hochschulen. Da ging es immer darum, dass nur die Besten irgendwie viel Geld bekommen und dann die anderen Hochschulen und Unis kriegen irgendwie weniger Kohle. Und das ist ja eigentlich auch nicht die Idee von Bildung, die wir haben. Was die FDP hier mit dieser Exzellenzinitiative meint, kann man nur erahnen. Also vielleicht, ich gehe mal davon aus, es kommt von der FDP, weil die haben 2019 einen Antrag in den Bundestag eingebracht, der hieß auch Exzellenzinitiative berufliche Bildung.
Das ist ein Zufall. Was stand denn da drin?
Das ist ein Zufall, da steht recht viel drin und der ist, am Anfang liest man den, denkt sich so, also wer nachlesen will, findet man unter Drucksache 19-11-106.
Dankeschön.
Ja, für die Bundestag-Nerds. Da stehen viele gute Sachen drin, es müssen mehr Betriebe ausbilden, es gibt zu wenig Ausbildungsplätze und die berufliche Bildung muss attraktiver werden, beziehungsweise die duale Ausbildung muss attraktiver werden. Und dann steht da aber ein Satz drin, der macht einen ein bisschen stutzig, zur Flexibilität. Auch so ein Wort, was man mit der FDP eher verknüpft.
Auf jeden Fall.
Wir wollen mehr Flexibilität im Lebenslauf haben, indem die berufliche Ausbildung in mehrere aufeinander aufbauende Abschnitte unterteilt wird. Und jede einzelne Ausbildungsphase, also nachher so ein Abschnitt, soll mit einem eigenständigen Teilabschluss beendet werden können.
Okay, das hört sich erstmal gar nicht so scheiße an, oder?
Hört sich nicht so scheiße an, ist aber ziemlich scheiße. Wir hatten das schon mal vor 2-3 Jahren, als es darum ging, das Berufsbildungsgesetz wird neu gemacht. Und da wollte uns die damalige Bildungsministerin Karliczek, sucht sie jetzt auch einen neuen Job, vielleicht einen, der besser zu ihr passt. Die haben damals versucht, in das Berufsbildungsgesetz reinzuschreiben, dass du, wenn du deine Abschlussprüfung Teil 1 gemacht hast, automatisch den zweijährigen Abschluss bekommst. Was bedeutet hätte, mit dem Argument haben wir damals argumentiert, zu sagen, wenn du jetzt deine Abschlussprüfung Teil 1 gemacht hast, kriegst du einen zweijährigen Abschluss. Dein Arbeitgeber kommt zu dir und sagt, pass mal auf, ob ich dich jetzt nächstes Jahr übernehmen kann, weiß ich nicht, aber wenn du jetzt aufhörst, dann kriegen wir das hin mit der unbefristeten Übernahme. Dann werden sich viele Auszubildende das überlegen, ob sie nicht früher aufhören, wenn der Arbeitgeber ihnen das anbietet. Der Arbeitgeber macht es, weil er sich denkt, naja, kann ich mir Lohn- und Gehaltkosten sparen, weil du bist in der Entgeltgruppe dann viel weiter niedriger eingruppiert, wenn du nur eine zweijährige Ausbildung hast. Beziehungsweise es fehlen dir am Ende Weiterbildungsmöglichkeiten und verdienst, wie gesagt, auch ein bisschen weniger. Für den Arbeitgeber ist das eigentlich nur gut, für die Auszubildenden eher schlecht. Und das gleiche Prinzip steckt hier wieder drin. Und sogar noch krasser, nämlich die Ausbildung zu unterstückeln und Auszubildende so unter Druck setzen zu können, dass du sagst, naja, pass mal auf, ich brauche jetzt hier gar nicht jemanden, der 3 Jahre ausgebildet ist für diese Tätigkeit an der Maschine. Ja. Der reicht auch eigentlich 1 Jahr Ausbildung. Ist gut für den Arbeitgeber, aber schlecht für uns.
Und jetzt steht es im Sondierungspapier. Was heißt das jetzt? Also das steht ja nicht durch Zufall da drin. Das hat die FDP da ja wahrscheinlich schön reinschlawinert irgendwie. Was können wir denn jetzt erwarten für die Koalitionsverhandlungen?
Naja, da steht ja nicht irgendwie hier das in Klammern FDP, sondern das ist ja ein Papier, wo alle drüber einstimmen. Ja. Aber man kann schon davon ausgehen, dass die FDP das da reingebracht hat.
Ja.
Das heißt jetzt aber auch nicht 1:1, dass das jetzt so kommt, wie es in diesem Antrag von vor 2 Jahren steht. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, dass wir aufpassen müssen. Es gibt viele politische Akteure, die sagen, es wird zu wenig ausgebildet und es gibt zu wenig Ausbildungsplätze. Und dann gibt es aber aufgrund der Interessenslage, also die FDP, die eher sie den Unternehmerinteressen vertritt und vielleicht jetzt so SPD und Grüne, man sagt vielleicht doch eher auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, unterschiedliche Interessenslagen und unterschiedliche Ideen, wie man mit der Frage umgeht, wie kriegen wir mehr Ausbildungsplätze und wie bilden immer mehr Unternehmen aus. Unser Ansatz ist, dass wir sagen, wir wollen eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie. Dafür sind wir auf die Straße gegangen zur
Richtig.
Bundestagswahl, beziehungsweise das war ja das Thema, was wir vorangetrieben haben, weil das dazu führt, dass mehr Ausbildungsplätze am Ende dann entstehen und die berufliche Bildung gestärkt wird. Die FDP sieht das vielleicht ganz anders. Und was wir jetzt machen müssen, ist halt Druck machen, zu sagen, wir wollen die umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie. Der FDP jetzt vorzuwerfen, dass sie die Ausbildung zerstückeln will, macht keinen Sinn, weil sie werden sagen, nö, wollen wir doch gar nicht, haben vor 2 Jahren gemacht oder so. Darum geht es doch nicht, sondern es geht darum, jetzt zu sagen, es gibt einen Befund, nämlich es gibt zu wenig Ausbildungsplätze und da müssen wir ran. Wir müssen die Anzahl der Ausbildungsplätze erhöhen, wir müssen die duale Berufsausbildung stärken und das geht nur über eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie und wir fordern weiterhin, dass das am Ende dann im Koalitionsvertrag auch drinsteht.
Und das ist eine perfekte Überlage zum nächsten Programmpunkt in dieser Folge, weil das haben wir auch gemacht am 29.10. am Aktionstag.
Darf ich noch ganz kurz? Ich
will noch. Natürlich, du darfst gerne auch noch was hinzufügen. Also was wäre ich denn für eine Moderatorin, wenn ich dich hier jetzt nicht nochmal zu Wort kommen lassen würde?
Ja, um noch einen Punkt auch zu machen.
Gerne.
Und wenn das am Ende wird, es aber wahrscheinlich nicht im Koalitionsvertrag stehen, wir wollen die umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie, weil da wie gesagt, also die SPD und die Grünen haben gesagt, finden wir gut. Die SPD meinte, naja, ein paar Nuancen sehen wir da nochmal anders als ihr und die FDP sagt wahrscheinlich, pff, auf keinen Fall, sie müssen die Unternehmen hier was zahlen. Das heißt, sie werden sich auf irgendeinen Kompromiss einigen, wo dann drin steht, wir wollen die berufliche Ausbildung stärken und wir wollen das auf eine solide finanzielle Grundlage stellen oder so. Das ist aber dann auch nicht schlimm, deswegen, man darf jetzt nicht enttäuscht sein, wenn da nicht drin steht, umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie ist das Beste, sondern worum es geht, ist dieses Thema kontinuierlich immer zu bespielen und wenn dann die Regierung sagt, okay, wir gehen jetzt das Thema an, Stärkung der Ausbildung, dann müssen wir wieder los, dann müssen wir wieder Abgeordnete ansprechen, müssen Aktionen auf der Straße machen und die Öffentlichkeit auch mobilisieren für unser Thema und sagen, okay, wenn ihr das machen wollt, dann jetzt die umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie. Das ist jetzt der richtige Punkt, um die umzusetzen. Also ist es wie immer ein bisschen komplizierter sozusagen in der echten Welt. Wäre schön, wenn es direkt drinstehen würde. Ich glaube, dass das nicht eins zu eins da drinsteht, aber das ist auch nicht schlimm, sondern wir sind viele Leute und wir werden das dann einfach, wenn es soweit ist und das im Parlament diskutiert wird, so wie wir es auch beim Berufsbildungsgesetz gemacht haben, weiter einfordern. Und letzter Satz dazu,
ja.
Wir waren beim Berufsbildungsgesetz sehr erfolgreich. Wir haben es ja geschafft, die Themen, die uns wichtig sind, bis auf die Dualstudierenden, das haben wir nicht geschafft, aber ansonsten haben wir die Themen ja durchgesetzt und deswegen kriegen wir das bei dem Thema mit Sicherheit auch hin.
Ja, das denke ich auch und mit dieser Zuversicht dürfen wir aber jetzt zum nächsten Programmpunkt gehen.
Mhm.
Okay. Und zwar haben wir auf diese Forderung auch schon mal aufmerksam gemacht am 29.10. Und was da alles abging, das hört ihr jetzt gleich. Unsere Reise durch den bundesweiten Aktionstag am 29.10. mit dem Namen Hashtag Verwandel beginnen wir jetzt erstmal in Hamburg. Weil da war unsere zweite Vorsitzende Christiane Benner, die ja auch für die Jugend zuständig ist. Und was soll ich sagen? Die hatte schon eine ordentliche Message an die Politik.
Stand an Ausbildungsstellen ist der niedrigste im Moment seit der Wiedervereinigung. Und wir machen uns echt Sorgen, dass wir eine Generation Corona bekommen. Deshalb wollen wir sowas Ähnliches haben wie eine Umlagefinanzierung, einen Zukunftsfonds. Wir wollen ein Angebot schaffen für junge Menschen, dass sie ein Anrecht bekommen auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz oder eben auf einen Platz als Dualstudierender oder Dualstudierende. Das ist total wichtig. Die junge Generation hat eine riesen Herausforderung alleine durch das Thema Klimawandel. Ich möchte und die IG Metall will, dass wir wirklich einen guten Planeten für unsere junge Generation schaffen, dass wir da jetzt einen Turnaround kriegen. Und dazu gehört aber eben auch, Ausbildungschancen in den Betrieben zu haben. Und auch da muss die Politik liefern.
Ja, aber natürlich war Christiane nicht alleine da.
Ich bin Orhan, ich bin der Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei Airbus Hamburg und ich bin hier, weil es uns in diesem Verwandel auch darum geht, dass die Auszubildenden und Auszubildenden alle eine unbefristete Übernahme genießen dürfen.
Moin, ich bin Timo, ich bin 23 Jahre alt und aktuell studiere ich an der Uni Hamburg und ich bin heute hier, weil die Ausbildung endlich mehr und besser werden muss. Das bedeutet, wir brauchen mehr Ausbildungsplätze und wir brauchen vor allem bessere Ausbildungsplätze mit besseren Lehr- und Lernmitteln.
Weiter geht's in Berlin. Denn da war ich für euch unterwegs. Ich war auf dem Aktionstag bei der Kundgebung direkt am Reichstagsufer, also gegenüber vom Bundestag, da wo die Koalitionsverhandlungen stattfinden. Und da hat unser erster Vorsitzender Jörg Hofmann zusammen mit der Bezirksleiterin von BBS Birgit Dietze bei der ganzen Kundgebung den Politikerinnen so richtig auf den Zahn gefühlt. Sie hatten immer Ehrenamtliche dabei an ihrer Seite und ich habe versucht, den ein oder anderen zum Interview zu kriegen. Mein erster Interviewgast war Jörg, den ich mir in einer Musikpause geschnappt habe und der hat gesagt, ja, das läuft ja alles schon ganz gut, aber Worte reichen nicht. Wir brauchen wirklich Taten von der Politik.
Du bist jetzt hier schon die ganze Zeit auf der Bühne und diskutierst mit den Politikern. Was hast du denn für ein Gefühl? Nehmen die unsere Forderung mit in die Koalitionsverhandlungen?
Ich glaube schon. Also wir sind auch deutlich und laut genug. Und deswegen ist es richtig klasse, dass auch so viele Kolleginnen und Kollegen heute da sind. Wir haben es gehört, ja, sie sind für öffentliche Investitionen. Ja, sie sagen, wir brauchen neue Sicherungsversprechen auch für die Beschäftigten. Und jetzt schauen wir mal, was da rauskommt.
Wir werden Sie an Ihren Worten messen, oder?
Natürlich. Und entsprechend werden wir auch bewerten, was zu tun ist. Und entsprechend wird es auch klar sein, wie die IG Metall sich positioniert. Es geht doch auch darum, dass wir Perspektiven für junge Leute schaffen in der Industrie. Und dass Ausbildung und Arbeiten in der Industrie weiter attraktiv ist. Und dazu braucht es Perspektiven, Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und es ist doch auch geil zu sagen, ich arbeite in der Industrie, wo Klimaschutz akzeptiert ist, wo soziale Standards akzeptiert sind. Und dafür zu streiten, glaube ich, lohnt sich, dass wir das alle tun, gemeinsam für einen fairen Wandel, sozial, ökologisch und demokratisch.
Vielen Dank, dass du dir während der Musikpause Zeit genommen hast. Viel Spaß noch heute.
Ja, ich danke dir.
Zwei Politiker, mit denen Jörg auf der Bühne stand, das waren einmal Norbert Walter-Borjans, der ehemalige Vorsitzende der SPD, und Hubertus Heil, unser, ja, bis dato Arbeitsminister. Was jetzt in der neuen Regierung wird, das werden wir sehen. Aber auch die beiden habe ich nach dem Besuch auf der Bühne mal ganz kurz für ein kleines Interview abgefangen.
Immer noch live vom Aktionstag. Vor mir steht jetzt Herr Norbert Walter-Borjans von der SPD. Ich bin hier heute schon den ganzen Tag unterwegs, habe viele junge Menschen gefragt, was sie bewegt. Und die meisten bewegt, hat mein Ausbildungsplatz eigentlich noch eine Zukunft? Ihre Partei ist jetzt auch angetreten, um einen Wandel in Deutschland zu bewirken. Fairwandel ist heute das Motto, das passt ja eigentlich ganz gut zusammen. Wir als Jugend der Gewerkschaft fordern ja eine umlagenfinanzierte Ausbildungsgarantie. Jetzt habe ich mir das Sondierungspapier angeguckt und ich habe sie gar nicht gefunden. Wo ist sie denn geblieben?
Wir haben in dem Sondierungspapier ja wenig Text stehen. Das heißt, wir haben uns über viele Dinge, die nicht strittig waren, auch nicht in einem Papier ausgebreitet. Und da wissen wir alle, wir sind nicht drei völlig gleiche Partner. Da wird ein bisschen was zu diskutieren sein. Aber die SPD steht in diesen Runden, in diesen Verhandlungen als diejenige, die die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertritt. Es geht am Ende wieder darum, Wirtschaft. Wir sind nicht für die Wirtschaft da, die Wirtschaft ist für die Menschen da. Und deswegen muss das auch Berücksichtigung finden.
Hallo Herr Heil, schön, dass Sie da sind.
Hallo, grüß dich.
So, ich sagte gerade schon, im Sondierungspapier steht etwas von einer Exzellenzinitiative für berufliche Bildung. Da haben wir als Gewerkschaftsjugend natürlich Angst, ist jetzt irgendwie die duale Ausbildung in Deutschland in Gefahr, wird die gestückelt, gibt es Abschlüsse, die nach und nach eingeführt werden. Was sagen Sie dazu?
Nee, das ist nicht das Ziel. Wir brauchen eine Stärkung der beruflichen Bildung in Deutschland. Das haben wir angefangen, behutsam auch in der Großen Koalition mit dem Berufsbildungsgesetz, mit der Einführung zum Beispiel auch der Mindestauszubildendenvergütung. Berufliche Bildung muss modernisiert werden, das ist gar keine Frage, aber da geht es eher um die Frage der Digitalisierung an Berufsschulen beispielsweise. Und es geht immer um beides, Breite und Spitze. Aber es geht nicht darum, tatsächlich die berufliche Bildung zu schwächen. Das ist ein Erfolgssystem in Deutschland, auch im internationalen Vergleich. Darüber ist zu wenig geredet worden, denn wir brauchen beides, akademische und berufliche Bildung in Deutschland. Wir haben ja immer mehr Hybride auch an der Stelle, duale Studiengänge beispielsweise. Aber der Wert der beruflichen Bildung, der muss gestärkt werden. Das ist genau das Ziel, das wir in den Verhandlungen haben.
Das, was wir in Berlin von den Politikerinnen und Politikern gehört haben, klang, muss man sagen, durchaus alles erstmal ziemlich positiv. Aber es gab auch Leute, die gesagt haben, naja, ob ich da jetzt nicht mal skeptisch sein sollte. Eine davon war Laura aus dem Volkswagen-Motorenwerk in Chemnitz.
Meinst du, die Politiker nehmen unsere Forderungen mit in die Koalitionsverhandlungen?
Ich denke tatsächlich vielleicht ein Teil, aber ich glaube, das, was auf der Strecke bleibt, ist das, was häufig auf der Strecke bleibt und zu kurz kommt, und das sind wir als Jugend einfach.
Was machen wir dagegen?
Ja, wir werden weiterhin laut sein, wir werden uns weiterhin zeigen, vielleicht auch ein bisschen frecher, als das die ein oder anderen Erwachsenen überhaupt können. Ja, und das ist unser Vorteil, den werden wir nutzen, und ich denke, so können wir weiterhin aktiv und vor allem auch sichtbar sein.
Oh ja, Laura, du hast sowas von recht. Richtig gerockt und richtig sichtbar waren wir dann in Berlin bei der Jugendrede. Und da will ich gar nicht weiter quatschen, das müsst ihr euch einfach anhören.
Ich freue mich sehr, und wir haben zwei Auszubildende da. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Hallo,
liebe Kollegen und Kolleginnen. Ich bin Caro und mache eine Ausbildung bei ArcelorMittal Eisenhüttenstadt. Wo stehen denn eigentlich meine Stahlwerke aus Hütte? Die Anzahl der Ausbildungsplätze sinkt. Und auch bei uns wollte die Arbeitgeberseite keine Ausbildungsgarantie für den Transformationsprozess festschreiben. Aber so etwas wird es mit uns nicht geben. An dieser Stelle werden wir eine klare rote Linie ziehen. Geht ihr an die Ausbildung, liebe Arbeitgeber, gibt's Krach, das versprechen wir euch.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mein Name ist Philipp Salomon aus dem Volkswagen Motorenwerk Chemnitz. Eine qualitativ hochwertige Ausbildung oder ein geregeltes duales Studium sind ein erster Schritt für junge Menschen auf dem Weg in ein selbstbestimmtes und gutes Leben. Wir fordern von der neuen Bundesregierung, uns auf diesem Weg zu unterstützen.
Oh Leute, ich habe immer noch ein bisschen Gänsehaut und ich war tatsächlich nicht die Einzige. Auch die Bezirksleiterin von BBS, Birgit Dietze, war ziemlich angetan von der Jugendrede.
Ja, absolut. Ich kann das nur so sagen und die anderen Kolleginnen und Kollegen auch. Aber klar, Jugend hat nochmal richtig gerockt, ja, muss man auch so sagen. Es gab so eine Aufmerksamkeitskurve, die so ein bisschen runtergegangen ist. Und als die Jugend da war, war es still hier. Alle haben auch gepasst und das fand ich total toll.
Das fand ich auch. Also heute können wir zufrieden sein und wenn das in den Koalitionsverhandlungen, wenn unsere Forderungen da nicht zum Tragen kommen, dann sind wir einfach wieder laut, oder?
Absolut. Und dann sind wir wieder da und wir sind tagtäglich da. Wir sind nämlich tagtäglich in den Betrieben da und wir schließen die Reihen. Und solche Veranstaltungen wie heute, glaube ich, setzen auch nochmal auf der bundespolitischen Ebene ein sehr kraftvolles und sehr deutliches Zeichen.
Vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Was wir ganz oft gesehen haben an diesem Aktionstag, war eine Regenschirmaktion bei den Jugendreden. Und ich habe einen Ausschnitt für euch aus Wolfsburg, aus der Rede der JAV-Vorsitzenden Adriana Gilbo. Denn da gab es auch eine Regenschirmaktion. Und dabei wurden die Forderungen von ABUM nochmal deutlich gemacht. Denn wir brauchen mehr Ausbildungsplätze, sichere Ausbildungsplätze und gleiche Schutzrechte für Dualstudierende und Auszubildende.
Dafür stehen die orangenen Schirme, meine Kolleginnen und Kollegen. Und wir wollen die Schutzschirme aufstellen für Dualstudierende. Wir wollen sie spannen und drehen, damit endlich die gleichen gesetzlichen und tariflichen Regelungen gelten wie für Auszubildende. Und wir werden laut sein, damit wir die Ausbildung in Zukunft nicht nur besser, sondern auch mehr machen. Dankeschön.
Ja, Ausbildung besser und mehr, das gab es auch in Stuttgart. Und wie es das gab, das ist einer meiner Lieblingsausschnitte. Da war bei der Kundgebung auch richtig was los.
Wir wollen Ausbildung besser und mehr. Lasst uns mal mit einem kleinen Sprechchor probieren. Ausbildung! 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 Geiles Bild, geiles Bild.
Aber auch in Duisburg ging's sowas von ab. 8000 Menschen standen da zum Aktionstag #Verwandel auf der Straße. Und auch wir haben ein paar kleine Töne aus Duisburg natürlich für euch.
Ich heiße Ömer Kara. Wir haben uns hier heute mit den Kolleginnen und Kollegen versammelt, um unsere Forderungen an die neue Bundesregierung zu richten. Ausbildung besser und mehr heißt zum einen, dass die Ausbildungsplatzzahlen erhalten und ausgebaut werden und dass auch die Ausbildungsqualität weiterhin ausgebaut wird. Wir haben einige Sachen auf unsere Fahne geschrieben und eines der wichtigen Sachen ist selbstverständlich die unbefristete Übernahme, damit wir auch wissen, wofür wir uns über 3 oder 3,5 Jahre anstrengen und damit sich die ganze Anstrengung auch lohnt.
Wir haben im Ruhrgebiet schon genügend Industriebrachen. Wir brauchen gute Arbeitsplätze und Zukunftsinvestitionen, damit die Standorte hier gesichert sind. Wir brauchen Zukunft für die Jugend.
Ich bin der Harun, 23 Jahre alt, Jugend- und Ausbildungsvertretung bei der Hüttenwerke Krupp Mannesmann in Duisburg. Ich bin aktives Mitglied bei der OJA und bin heute hier zum Stahlaktionstag mitgekommen, um auf die Zukunft aufmerksam zu machen, die Politik einen Monat nach den Wahlen hier anzuregen. Wir sind hier, wir kämpfen für Duisburg, für unseren Stahlstandort und für unsere Zukunft als Jugendliche.
Ja, und jetzt fragt ihr euch, Frauen, wo sind die Frauen? Ja, es gab auch in Duisburg Frauen und eine ganz großartige Frau, die auf der Bühne stand und unsere Forderungen der IG Metall-Jugend präsentiert hat, die Mandy. Und wie sich das anhört, wenn man gerade vor Tausenden von Kolleginnen und Kollegen so eine Jugendrede gehalten hat, Das hört ihr in diesem Ton.
Mandy, du hast gerade hier auf dem Aktionstag vor tausenden Leuten die Jugendrede gehalten. Wie fühlst du dich?
Es war ein unglaubliches Gefühl. Ich bin dankbar für diese Chance.
Und Mandy, was würdest du sagen, ist heute somit einer der wichtigsten Forderungen, weswegen wir heute hier auf dem Aktionstag auch unseren Jugendpark groß gemacht haben?
Die unbefristete Übernahme.
Hat man, glaube ich, auch vor der Bühne lautstark von den Kollegen und Kolleginnen gehört.
Auf jeden Fall.
Danke dir, das war ganz großartig.
Ja, und die Frau, die da gerade so professionell die Fragen gestellt hat, das war Carissa Wagner, die Bezirksjugendsekretärin aus NRW. Vielen Dank für diese Einsendung und vielen Dank an Mandy, dass du so auf der Bühne abgerockt hast. Generell war es ein krasser Aktionstag. Wie gesagt, über 50.000 Metallerinnen und Metaller auf der Straße, um der Politik einen Monat nach der Wahl zu zeigen, Alter, wir sind immer noch da und es geht um unsere Zukunft und die müssen wir gestalten. Wir wollen Ausbildung, besser und mehr. Man glaubt's nicht, aber das war jetzt auch schon wieder die aktuelle Novemberfolge von Edelmetall. Wir sind jetzt schon am Ende der Folge. Aber was ich am Ende ja auch immer gerne mag, ist ja nicht traurig zu sein, dass es vorbei ist, sondern nach vorne zu blicken und zu schauen, was noch kommt. Ne?
Ja, das stimmt.
Das mit der Hoffnung hast du ja vorhin schon erzählt, dass wir Hoffnung haben können. Was können wir denn hoffentlich erwarten in der nächsten Folge, Flo?
Wir werden nächstes Mal auf die Bundesjugendkonferenz gucken, der DGB-Jugend. Die findet nämlich vom 12. bis zum 14. Dezember hier in Berlin statt.
Halt, stopp. Also die BJK findet natürlich im November statt. Genau. Du meinst November.
Ja.
Und da werden sich jetzt vielleicht einige vor den Lautsprechern fragen, ist jetzt eine Konferenz? Und nur das erwartet uns in der Folge. Warum widmen wir jetzt in dieser Konferenz eine ganze Folge?
Ja, so eine Konferenz ist schon ein dickes Ding. Die findet nur alle 4 Jahre statt.
Mhm.
Und da kommen aus allen Mitgliedsgewerkschaften des DGBs Delegierte hin, um dann zu beschließen, was die DGB-Jugend in den nächsten 4 Jahren machen soll. Die kommen alle zusammen mit Delegierten. Wir haben als IG Metall-Jugend dann auch eine riesige Delegation.
Ja.
Wir treffen uns, ich habe gesagt, in Berlin. Stimmt nur so halb. Wir machen es als hybride Konferenz. Das heißt, die Delegationen treffen sich an bestimmten Orten, wie zum Beispiel in Fulda. Das Präsidium und die Antragsberatungskommission, die sind da alle in Berlin.
Mhm.
Und dann geht's rund, 3 Tage lang, Konferenz mit ganz vielen Anträgen und der Diskussion darum, wie wir als DGB-Jugend die nächsten Jahre machen sollen. Oder
geil,
was wir da machen wollen, wie wir sie gestalten.
Und wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist, dann schaltet ihr einfach in der nächsten Folge ein. Wir erklären euch, was waren die wichtigsten Anträge, wo gab es den meisten Beef, was machen wir jetzt in den nächsten 4 Jahren. Und du wirst da was erzählen, andere Menschen werden da wahrscheinlich was erzählen. Also ich.
Was wolltest du auch sonst machen im Podcast?
Sehr richtig, genau. Ja. Wir werden euch das erzählen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet.
Ich freue mich auch und ich möchte jetzt eine Sache nochmal machen, weil ich mache ja so selten diese Ansagen und jetzt möchte ich die WhatsApp-Hotline nochmal vorlesen.
Okay, aber gibst du dir auch Mühe, bitte?
Das ist ein Problem, das wir haben, dass die so selten genutzt wird. Und vielleicht, wenn ich sie vorlese, vielleicht nutzen die dann mal ein paar Leute.
Okay. Ja.
Also schickt uns Sprachnachrichten, schickt uns lustige GIFs, Nachrichten, Bilder, alles was ihr habt.
Lieber Sprachnachrichten und Dinge, die wir auch verwenden können. Weil
stimmt,
GIFs, die freuen mich persönlich. Ich würde sie auch an Florian weiterleiten. Aber schön wäre natürlich Input für den Podcast.
Ja.
Das wäre ganz, ganz großartig. Dankeschön.
Auf jeden Fall WhatsApp-Hotline. Und die Nummer lautet 0152 291 34 und 110, wie die Polizei.
Ja, das ist eure Nummer ins Glück quasi und direkt auch hier in diesem Podcast.
Gut.
Ja, was uns noch erwartet, wir haben jetzt gesagt, was in der nächsten Podcast-Folge passiert, aber tatsächlich passiert noch viel mehr im nächsten Monat im Dezember. Nämlich was noch?
Am 6.12. haben wir den Nikolaus-Stream.
Oh ja.
Den wir geplant haben als Abschluss unseres heißen Herbstes im Rahmen von Ausbildung Besser und Mehr. Und dieser Nikolaus-Stream ist ein Jahresrückblick, den wir auf der GAF-KAF-Konferenz in Sprockhövel machen, veranstalten. Also übrigens alle, die noch nicht angemeldet sind, GAF-KAF-Konferenz 6. bis 8. Dezember in Sprockhövel. Wenn ihr in der G oder KAF Mitglied seid, kommt da hin. Und da machen wir, wie gesagt, abends einen Jahresrückblick für die Teilnehmenden der Konferenz und den streamen wir raus für euch alle, dass ihr euch den angucken könnt. Und ich glaube, das wird richtig cool. Wir haben richtig viel schon vorbereitet. Die Konferenz wird super und der Stream erst recht.
Auf jeden Fall, genau. Da könnt ihr einfach ab 19.30 Uhr, ist es richtig, ne? Könnt ihr dann einschalten.
19.30 Uhr, genau. Auf YouTube.
Auf YouTube, Facebook wahrscheinlich so ein bisschen. Und
Facebook, wir nutzen auch Facebook.
Du, Florian.
Das ist richtig.
Aber gut, ich bin auch dabei, ich darf das moderieren. Ich freue mich schon ganz dolle.
Ja.
Wir hören uns dann am 6. und sehen uns auch am 6.12. dann wieder. Ich bin Linda Achtermann und du bist?
Florian Stenzel.
Und wir sagen jetzt einfach mal:
Tschö mit Ö.
Bis Denver.
Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.